Herzlich willkommen hier zu diesem Freisprecher auf PH 88,4. Ich werde heute die Sendung moderieren. Mein Name ist Peter und ich habe mich mit Hans-Georg Kotthoff getroffen. Das ist nämlich seit dem 1. April der neue Rektor der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Er hat sich bereit erklärt, mit uns hier vom PH Radio ein Gespräch, ein Interview zu führen und sich unseren Fragen zu stellen. Und wir haben über ganz viele verschiedene Themen gesprochen, unter anderem die bevorstehenden Baumaßnahmen hier in der PH, die ja auch bereits zu beobachten sind, über die Neuausrichtung, die vielleicht damit einhergeht, insgesamt, dass wir die PH erstens zu einem attraktiveren Lernort machen wollen, aber auch, dass die PH sich inhaltlich möglicherweise neu ausrichten möchte. All das und noch viel mehr hört ihr nach dem ersten Song, der hier bei PH 88,4 im Freisprecher laufen wird. Dieser heißt All Right und kommt von der Band Kites. Yeah. Wir hörten den Song All Right von der Band Kites hier bei PH 88,4 und der Sendung Freisprecher. Und ein Freisprecher widmet sich ja immer einem gewissen Thema oder einer gewissen Person. Etwas ausführlicher, meist in einem Interview, und auch in diesem Mal geht es mittels eines Interviews um das Thema Rektor oder um die Person Rektor. Sie sind jetzt seit 1. April ganz offiziell der Rektor der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und bei Ihrer Antrittsrede haben Sie ein Zitat gesagt. Sie haben gesagt, wer glaubt, dass Universitätsmanager Universitäten managen, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Das waren Ihre einleitenden Worte bei der Rektoreinführung und Sie führen es ja dann auch anschließend aus und vergleichen eben das Leiten mit einem Schiff. Also das Leiten der Pädagogischen Hochschule gleicht einem Schiff. Man kann immer nur darauf achten, dass man den Kurs hält. Das gibt ja noch verschiedene Faktoren wie Gegenwind oder Strömungen, die den Kurs immer wieder in eine andere Richtung bringen können. Können Sie uns nochmal sagen, welche Kurse Sie als Rektor einschlagen möchten?
Ja, die Kurse habe ich in 5 Zielen formuliert. Und das erste Ziel, was ich auch in dieser Rede genannt habe, war, das Forschungsprofil zu schärfen. Das ist erstmal nichts Neues. Wir sind stark in der fachdidaktischen Forschung und in der bildungswissenschaftlichen Forschung. Aber wir haben eben auch ein breites Spektrum. Wir haben auch hermeneutische und theoretische Forschung. Und mir wäre wichtig, dass wir das ganze Profil abdecken, aber in den Bereichen, in denen wir halt besonders stark sind, dass wir da einen Fokus legen. Und das sind eben diese beiden erstgenannten Bereiche. Ich habe dann auch gesagt in dieser Rede, dass das Ziel wäre, längerfristig eine bildungswissenschaftliche Universität zu sein. Und zu einer Universität hört eben auch ein breites Fächerspektrum und auch das ganze Spektrum an Methoden, Forschungsmethoden, und deshalb denke ich, wir haben Stärken und Schwerpunkte, die müssen wir auch nach außen vor allem deutlich machen, aber das darf nicht zu Lasten des Gesamtspektrums gehen.
Ich gehe davon aus, ich spreche hier auch für die Studierende, nicht ganz im Bilde, was ein Rektor eigentlich macht. Ich habe so eine grobe Vorstellung dessen, was ein Rektor an der Schule gemacht hat, aber was ein Rektor an einer Universität oder Hochschule macht, dessen bin ich mir nicht ganz sicher. Also wo sind Ihre Aufgaben oder wo haben Sie Gestaltungspotenzial? Was können Sie eigentlich ausrichten, um auf dieses Bild des Zitronenfalters zurückzukommen?
Ja, gut. Natürlich im Zentrum stehen die Aufgaben Forschung und Lehre. Das ist Ihnen auch als Studierender klar, aber darüber hinaus gibt es viele weitere Felder, sowas wie zum Beispiel Personalentwicklung, Personalführung, das Thema Bau, was in den Vordergrund gekommen ist durch PCB zum Beispiel, aber auch Öffentlichkeitsarbeit. Ein ganz wichtiger Bereich ist Kooperation mit externen Partnern, zum Beispiel mit den Hochschulen hier vor Ort. Oder mit den pädagogischen Hochschulen über die Landesrektorenkonferenz. Also es ist ein breiter Strauß, also noch ein großer Strauß, noch viel mehr, als ich gedacht habe. Und das macht für mich aber auch den Reiz der Arbeit aus. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich werde von morgens, wenn ich hier ankomme, bis abends mit immer neuen Themen konfrontiert und das macht für mich den Reiz der Arbeit aus.
Gäbe es auch etwas, worauf Sie jetzt weniger erpicht sind oder Lust haben in diesem breiten Strauß der Aufgaben?
Ja, also natürlich gibt es auch viele Standardaufgaben. Also dazu gehört täglich eine riesige Zahl an Mails zu bearbeiten. Und wenn man mal einen Tag nicht da ist, weil man zum Beispiel ins Ministerium nach Stuttgart muss, dann bereut man das am nächsten Tag und am übernächsten Tag, weil sozusagen die Mails stauen sich auf und man gerät da schnell ins Hintertreffen. Also das ist tatsächlich so, so empfinde ich das im Moment, dass ich eine Aufgabe erledige und dann gleich zwei neue bekomme.
Ja, aber das ist letzten Endes der Job eines Managers und das sind Sie jetzt nun auch seit dem 1. April. Und zu diesem Job des Managers, Sie haben es gerade angesprochen, gehört natürlich auch das Thema Bau. Und hier an der PH stehen bauliche Maßnahmen an. Mhm. Können Sie mir nochmal nennen, was das für bauliche Maßnahmen sein werden?
Ja, also die meisten Dinge wurden geplant, bevor ich überhaupt ins Amt kam. Aber ich habe mich natürlich damit beschäftigt jetzt. Das Wichtigste ist erstmal der sogenannte Ersatzbau, der bis 2024 fertiggestellt sein soll. Die Bauarbeiten beginnen dann jetzt im Herbst. Ersatzbau, weil die Gebäude KG3 und KG4 PCB belastet sind und die sozusagen kernsaniert werden müssen. Und dafür brauchen wir Räume, um während der Bauarbeiten Studierende, Lehrende etc. Unterzubringen. Das ist sozusagen das Erste. Die PCB-Belastung in KG3 und KG4 ist deutlich reduziert worden durch den Austausch von Deckenplatten und die Beschichtung der Wände etc. Wir sind also jetzt, so sagt man uns von Vermögen und Bau, unter dem Vorsorgewert. Also man darf diese Räume benutzen, ist natürlich nicht optimal. Und um das Problem längerfristig zu lösen, wird es notwendig sein, diese Gebäude KG3 und KG4 zu entkernen. Ja, also im Prinzip muss alles herausgerissen werden, bis auf das Stahlgerüst. Und das sind dann die nächsten Schritte, also angefangen mit KG4, dann KG3 und dann ganz am Ende hoffen wir KG2. Und da reden wir dann über einen Zeitraum von 10 Jahren wahrscheinlich. Das heißt, meine Zeit als Rektor hier wird von ständigen Baumaßnahmen begleitet sein. Aber das ist sozusagen die Kehrseite. Auf der positiven Seite stehen natürlich dann Gebäude, die deutlich besser sind als das, was wir jetzt haben. Also vielleicht haben Sie das gesehen bei der Präsentation des Ersatzgebäudes. Das wird ein wirklich schönes Gebäude, energetisch natürlich viel besser als das, was wir haben. Und auch bei der Neugestaltung von KG4 und KG3 können wir natürlich unsere Vorstellungen einbringen, sodass wir am Ende, denke ich, viel besser dastehen als jetzt. Und vielleicht macht es das auch leichter, den Baulärm und den damit verbundenen Aufwand zu ertragen. Aber es bedeutet natürlich auch Umzüge der Kollegen und Kolleginnen und ja, da muss ich eigentlich jetzt schon um Entschuldigung bitten, aber das ist halt unvermeidbar.
Da fiel Ihre Amtszeit in eine unrühmliche Phase der Bauarbeiten auf jeden Fall.
Ja.
Das heißt, dieser Neubau oder dieser Ersatzbau, das ist dann wahrscheinlich der dann auch dort stehen wird, wo jetzt diese kleine grüne Wiese ist.
Ja, genau, da sind schon Bohrungen durchgeführt worden.
Ja.
Ich glaube, es sind auch schon ein paar Bäume gefällt worden, das musste vor der Wachstumsperiode sein. Also die Vorbereitungen laufen dort, aber es geht erst im Herbst dann richtig los.
Da habe ich in der Zeitung gelesen, dass es dort auch kritische Stimmen gegenüber diesem geplanten Neubau gibt. Und da habe ich den Satz gelesen, dieses Gebiet ist ein Paradies. Und zwar in Bezugnahme auf den Teich, der dort sei. Und würden Sie dem zustimmen, würden Sie dem widersprechen oder wie begegnen Sie dieser Aussage?
Ich fange mit dem Teich mal an, weil Sie es gerade erwähnt haben. Der Teich wird ja nicht verschwinden. Er wird noch nicht mal kleiner, sondern er wird zum Teil verlegt. Also er bleibt erhalten. Darauf ist bei der Planung Rücksicht genommen worden. Der Bauherr ist Vermögen und Bau, Amt Freiburg. und die stehen auch in Kontakt mit dieser Bürgerinitiative. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass da auch die Interessen nicht nur wahrgenommen, sondern auch berücksichtigt wurden. Aber das Kernproblem ist folgendes. Wir haben ein Flächendefizit von 3.800 Quadratmetern an der PH Freiburg, bezogen auf die Zahl der Studierenden und Lehrenden. Und unsere Idee war, auf dem Parkplatz zu bauen, gegenüber des Bäckers beim Bahnhof. Und das wurde aber nicht erlaubt, weil dort die Stadt ein Wörtchen mitzureden hat. Und man möchte dort einen städtebaulichen Prozess initiieren. Das heißt, es wird eine Ausschreibung geben, womöglich einen Wettbewerb, sodass wir über Jahre hinweg blockiert gewesen wären. Und da wir die Flächen jetzt brauchen, wir haben also einen akuten Flächenbedarf, kam dann der Vorschlag ins Spiel, dieses Ersatzgebäude dort zu bauen, wo es jetzt hinkommt. Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, und wir haben natürlich selbst ein Interesse daran, dass dieser idyllische Charakter erhalten bleibt, und die Planungen, die ich jedenfalls gesehen habe, die sehen wirklich so aus, dass ich glaube, dass man sich da in Zukunft gerne aufhält. Also da werden Sitzgelegenheiten geschaffen für die Studierenden, und die Anwohner, die diese Fläche wahrscheinlich so als Naherholungsgebiet genutzt haben, in Anführungszeichen, die sind, die können natürlich am Wochenende oder abends auch dahin gehen. Es ist nicht verschwunden, und wie gesagt, wir haben unser erster Wunsch, unsere Priorität wäre es gewesen, auf den Parkplatz zu gehen, der ja schon versiegelt ist, aber das ging leider nicht aus den genannten Gründen, und deshalb sind wir jetzt dort gelandet.
Das heißt, sobald, um jetzt nochmal auf die PCB-Belastung zurückzukommen, sobald der Ersatzbau steht und KG3 und KG4 kernsaniert wären, dann wäre es auch Schwangeren und Stillen dann auch wieder erlaubt, in diese Gebäude zu gehen, also in dieses neue Gebäude, um dort Vorlesungen und
so. Ja, natürlich.
Das heißt, das hat auch ein absehbares Ende, und somit sind wir auch daran interessiert, dass das vorankommt. Und im Folgenden werden wir über das KUKA sprechen, auch über die Interessen der Studierenden im Allgemeinen. Davor hören wir das Lied Isle of College von Asher Roth hier bei PH 88,4 und der Sendung Freisprecher. Da sind wir heute im Gespräch mit dem neuen Rektor der Pädagogischen Hochschule, Hans-Georg Kotthoff.
Endlich sorgenfrei, sorgenfrei, sorgenfrei.
Wir hörten das Lied Sorgenfrei von der Band Kult, eine alte, bekannte Größe hier an der PH in Freiburg. Und wir haben ja vorher viel über Bau geredet und auch über die PCB-Belastung und die damit verbundene Situation der Schwangeren und Stillenden. Und wir wollen weiterhin etwas über die Situation für die Studierenden erfahren. Und ich finde, wir haben ja hier was sehr Besonderes, wie ich finde, hier an der PH in Freiburg, und zwar das KUKA. Und wenn wir mal sagen wir mal, wir haben Besuch oder Sie bekommen Besuch von extern, sagen wir mal vom Ministerium für Kultus und Jugend, und dann kommt jemand dahin und fragt Sie, sagen Sie mal, was ist das eigentlich? Was ist dieses Café? Wie würden Sie dieser Person das Café beschreiben?
Naja, also das ist ein Kulturcafé, und das ist quasi der zentrale Treffpunkt für Studierende der PH, und ich glaube auch manchmal anderer Hochschulen. Dort finden Veranstaltungen statt, dort findet Beratung statt, dort gibt es Informationen, also quasi das Zentrum des studentischen Lebens an der PH Freiburg. Trotzdem muss man auch sagen, dass die Baracken nicht in einem besonders guten Zustand sind, weder von außen noch von innen. Das Problem ist, dass die Grundstücke, auf der diese Baracken stehen, die gehören der Stadt. Und die Stadt wird irgendwann, ich weiß nicht wann, sagen, wir möchten die Flächen anders nutzen. Das hängt auch mit der Nutzung des Parkplatzes zusammen. Da wird es ein städtebauliches Konzept geben, und wer weiß, was dort gebaut werden soll. Also sobald die Stadt sich entscheidet, wir möchten diese Fläche anders nutzen, muss das KUKA weichen. Da haben wir keine Option, weil uns das Grundstück nicht gehört. Aber natürlich, und das knüpft jetzt an das an, was ich vorhin gesagt habe, das KUKA hat eine zentrale Bedeutung für studentisches Leben. Müssen wir dann und werden wir dann Ausgleichsräume, Ausgleichsflächen anbieten? Ja, ich glaube, dass viele Studierende lieber dort bleiben möchten. Wie gesagt, die Grundstücke gehören uns nicht. Und ich kann auch nicht abschätzen, wie lange das dauern wird. Die Planung oder die Gespräche darüber gibt es, glaube ich, schon seit 2014. Ja, also schon 8 Jahre.
Ja. Aber das heißt, wir als Studierende können uns so jetzt damit auf Ihr Wort verlassen, dass wir dieses KUKA erhalten haben werden, sei es an einem anderen Ort, aber das KUKA bleibt an der PH.
Ja, ne, also ob Sie das dann KUKA nennen wollen oder nicht, das ist Ihnen überlassen, aber es gibt dafür eine Notwendigkeit, das erfüllt aus meiner Sicht eine wichtige Funktion. Und ob das dann da stattfindet oder irgendwo anders, also gedacht, geplant sind, glaube ich, die Räume der Turnhalle, die sind bereits umgebaut worden, aber wird derzeit noch anders genutzt. Aber jedenfalls, ja, in irgendeiner Form werden wir dafür Ersatz beschaffen.
Und das kommt so ein bisschen in die Richtung, das, was Sie am Ende Ihres Schlussstatements gesagt haben an der Rede, dass Sie möchten, dass die PH nach dieser langen Corona-Zeit, in der wir viel mit Online-Lehre zu kämpfen hatten, dass diese PH wiederbelebt wird mit studentischem Leben, mit Austausch, auch mit den Mitarbeitenden. Das heißt, neben dem, dass Sie jetzt sagen, dass KUKA bleibt und das ist ein Entgegenkommen an die Studierenden, denke ich, was dürfen wir als Studierenden von der Hochschule noch erwarten, um diese Schule langfristig zu einem attraktiven Lernort zu machen?
Ja, also ich fange mal mit Äußerlichkeiten an. Wir sind auch gerade dabei, die Außenanlagen der PH neu zu planen. Auch das ist ein Prozess, der sich über Jahre erstrecken wird, aber es geht zum Beispiel darum, die Mensa-Cafeteria da einen Außenbereich zu schaffen. Dann möchten wir den zentralen Campusplatz sozusagen begrünen oder entsiegeln erst einmal. Wir möchten dort Sitzmöglichkeiten, Tische etc. auf dem ganzen Campus haben. Also kurzum, es soll ein Ort werden, an dem man sich auch gerne aufhält. Also das Ziel ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, wir möchten den Austausch zwischen den Studierenden, aber auch zwischen den Lehrenden und zwischen den Studierenden und Lehrenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intensivieren. Und ich glaube, das ist gerade nach einer 2-jährigen Corona-Pause unbedingt erforderlich. Und ich finde es jetzt schön, dass zu Beginn dieses Semesters wieder so viele Studierende hier sind. Und ich kann Ihnen versichern, ich weiß aus Gesprächen mit Lehrenden, dass die das genauso schön finden und dass wir unbedingt versuchen wollen, diese Präsenz fortzusetzen. Und wenn da alle mitmachen, also Stichwort Maskenpflicht, dann wird das hoffentlich gelingen. Das ist das eine, also dass wir einen Ort haben, an dem man sich wohlfühlt, sowohl Studierende als auch Lehrende. Und das zweite wäre, das wäre für mich im Zentrum in inhaltlicher Sicht aus studentischer Perspektive, ist natürlich die Verbesserung, Optimierung der Lehre. Und da wäre für mich zentral, dass wir sie nicht nur regelmäßig befragen in Lehrevaluationen, was sie von der Lehre halten, sondern dass wir mit diesen Ergebnissen aus den Evaluationen auch umgehen. Das heißt, dass wir daraus Maßnahmen ableiten. Und zwar nicht Maßnahmen im Sinne von Sanktionen, sondern im Sinne von Unterstützung. Dass wenn in einer Fakultät festgestellt wird, es gibt in vielen Lehrveranstaltungen dieses oder jenes Problem, dass man dann sagt, okay, vielleicht wäre es hilfreich, in diesem Bereich mal eine Fortbildung anzubieten. Ja, so erstmal auf dem Niveau. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass wir die Studierenden regelmäßig befragen und dann sozusagen relativ wenig passiert. Also das Ziel wäre, aus den Evaluationsergebnissen konkrete Unterstützungsmaßnahmen für die Lehrenden abzuleiten und so, dass die Studierenden im Endeffekt eine bessere Lehre bekommen und die Lehrenden ein qualifiziertes Feedback und eine qualifizierte Unterstützung zur Optimierung ihrer eigenen Lehre. Und das Dritte wäre, und da kommen dann die Interessen der Hochschule und der Studierenden zusammen. Natürlich möchten die Studierenden gute Lehrer haben. Die Hochschule möchte das aber auch, weil es geht eben nicht nur um Forschung, um gute Forschung, sondern auch um gute Lehre. Und das zusammen macht die Attraktivität der Hochschule aus. Und ich möchte nicht, dass das in einen Konflikt gerät, ja, dass wir sagen, wir setzen auf gute Forschung und die Lehre ist sekundär. Aber es kann auch nicht umgekehrt sein. Also es ist in der Tat beides. Wir müssen in beiden Bereichen eine hohe Qualität erreichen. Und deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, wir müssen das Forschungsprofil schärfen, also schauen, wo wir stark sind. Um das zu erreichen, und das war ein dritter Punkt in meiner Rede, müssen wir Kooperationen stärken. Ich hatte hingewiesen darauf, dass das deutsche Hochschulwesen sich dadurch auszeichnet, dass Exzellenz verteilt ist. Also Sie finden das nicht an einer einzelnen Hochschule, die in allen Bereichen sehr gut ist, sondern das verteilt sich. Und das heißt, auch wir haben Bereiche, in denen sind wir sehr gut und in anderen sind wir vielleicht weniger gut. Und das heißt, wir müssen uns Partner suchen, die das, was wir vielleicht noch nicht so gut können, besser und ja, auf einem höheren Niveau erbringen und mit denen kooperieren. Und das machen wir meines Erachtens durch die School of Education Phase. Ich weiß, dass es da auch Kritik gibt und die ist auch zum Teil berechtigt, aber die Idee, die dahinter steckt, dass man Synergien schafft, dass man Kompetenzen bündelt, um eine optimale Lehrerbildung am Standort Freiburg auf die Beine zu stellen, das halte ich nach wie vor für eine sehr gute Idee. Aber ich gebe gerne zu, es mangelt manchmal noch an der Umsetzung. Das sind zum Teil bürokratische Hindernisse, aber manchmal auch einfach menschliche Dinge, weil man sich noch nicht kennt und nicht genau weiß, was der oder die andere so macht. Also vielleicht so meine Beobachtung, ich habe ja auch 3 Jahre die School of Education geleitet. Meine Beobachtung ist die, sobald die Kolleginnen und Kollegen miteinander ins Gespräch kommen und sich kennenlernen, funktioniert die Kooperation. Also will sagen, es sind oftmals irgendwelche Annahmen, die man über die Arbeit der anderen hat, ohne jemals mit denen darüber gesprochen zu haben, die ja, zu Klischees führen und ja, falschen Annahmen. Und das verhindert manchmal Kooperation. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich denke, wir sollten da in die Fläche gehen. Also möglichst viele Fächer involvieren, um die Lehrerbildung insgesamt zu verbessern.
Das, was Sie gerade angesprochen haben, also das Menschliche, das fällt so ein bisschen in die Kontakthypothese aus der Politikwissenschaft, also dass Stereotype dann abgebaut werden, wenn man sich begegnet. Also letzten Endes ein harmonisches Miteinander, auch hochschulübergreifend in Freiburg, das ist sicherlich wünschenswert. Und weiter geht's im Interview nach dem nächsten Song. Der Song kommt von meinem mittlerweile Lieblingskünstler, er heißt The Travis Miller und der Song heißt Let's Dance.
Out on the Let's Dance.
Das war der Song Let's Dance von The Travis Miller hier bei PH 88,4 und der Sendung Freisprecher. Heute sind wir im Gespräch mit Hans-Georg Kotthoff, das ist jetzt der neue Rektor an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Und wir haben ja vorher über die School of Education, also kurz FACE, geredet. Auch noch eine Anekdote zu dem teilweise chaotischen FACE, nämlich ich habe einmal Post bekommen vom Studierendensekretariat, dass ich Post bekommen habe, also ich habe eine Mail bekommen, dass ich Post bekommen habe, so rum. Im Umschlag befand sich ein Studierendenausweis der Universität, den ich als einziger jemals mir bekannter Student erhalten habe. Das wäre jetzt so ungefähr das, was Sie vielleicht auch darunter verstehen, dass die Bürokratie zwischen den beiden Hochschulen etwas wirr ist und viele Dinge nicht ganz so optimal laufen, wie sie ablaufen sollten.
Ja, das ist so. Und das bedarf ständiger Anstrengung, gerade zu Beginn. Aber ich habe den Eindruck, dass die die drei beteiligten Hochschulen das möchten, diese Kooperation. Das wird auch besser werden. Ich musste zum Amtsantritt auch nach Stuttgart zur Ministerin und dort wurde mir auch gesagt, dass die Idee Schools of Education, daran wird man festhalten. Also das sieht man als ein wichtiges Projekt, keine Eintagsfliege. Und wie gesagt, ich glaube, es ist auch eine gute Idee. Sie müssen ja auch bedenken, dass in allen anderen Bundesländern die PHs schon in den 70er Jahren in die Universitäten integriert werden. Das kann man natürlich auch machen. Dann hat aber die Lehrerbildung keinen spezifischen Ort mehr, so wie das hier ist. Das halte ich für eine Stärke der pädagogischen Hochschulen. Das hat auch was mit Identitätsstiftung zu tun, der Studierenden. Wenn man sich dafür entscheidet, dass an separaten Orten durchzuführen, also an Universitäten und pädagogischen Hochschulen, dann muss man aber auch dafür sorgen, dass sich diese Kooperationspartner auf Augenhöhe begegnen. Ja, und dazu würde dann meines Erachtens auch gehören, dass die Ausbildungszeiten angeglichen werden, dass zum Beispiel der Master im Grundschulbereich auch 4 Semester umfasst und zur Angleichung der Lehrämter gehört für mich längerfristig auch, dass man mal über die Besoldung nachdenkt. Denn die ist für die unterschiedlichen Schulstufen auch noch unterschiedlich. Was im Ausland nicht wirklich verstanden wird, das macht man anderswo eher umgekehrt, dass man im Grundschul- und Sekundarstufenbereich eins sehr viel investiert, weil das die entscheidenden Phasen sind in einer Schüler-Schülerinnen-Karriere.
Das heißt, Sie werden sich als Rektor im Rahmen Ihrer Möglichkeiten dafür einsetzen, dass es eine langfristige Angleichung der Besoldungsstufen gibt im Lehrbereich.
Ja, ich muss vorsichtig sein. Ich werde darauf keinen Einfluss haben. Aber wir können dafür sorgen und uns dafür einsetzen, dass formal eine Angleichung stattfindet. Und der zweite Schritt ist dann ein politischer Schritt. Ja, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat diese Angleichung durch die Integration der PH quasi stattgefunden, aber die Unterschiede in der Besoldung gibt es immer noch. Da ist auch politischer Wille vorausgesetzt. Ja. Aber das ist Ihnen als Politikwissenschaftler ja klar.
Ich habe noch eine Frage, die hat sich mir gerade gestellt oder vorhin gestellt, als Sie darüber geredet haben, wie das mit den Evaluationen in Zukunft gehandhabt werden soll. Das würde ja, wenn Sie sagen, Sie möchten, dass die Evaluationen dazu führen, dass die Lehre verbessert werden kann. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man früher vor Ihrer Amtszeit das nicht so gemacht hat. Oder was ist Ihrer Meinung nach mit diesen Evaluationen gemacht worden?
Ja, natürlich ist da auch etwas mit den Ergebnissen passiert, indem sie nämlich an die Lehrenden zurückgemeldet wurden. Ja, das Problem, was ich nur sehe, ist, wenn einem Lehrenden oder einer Lehrenden 5-mal hintereinander zurückgemeldet wird, dass die Studierenden Probleme haben, wenn komplexe Dinge erklärt werden, dass sie dem nicht folgen können, oder wenn die Studierenden meinen, der Medieneinsatz ist unzureichend oder dass die Ziele nicht klar sind, dann muss der oder die Lehrende daran etwas ändern. Und wenn das jemand nicht weiß, wie man das ändert, dann braucht er oder sie Unterstützung. Und an dem Punkt, glaube ich, könnte man durch geeignete hochschuldidaktische Seminare, Fortbildungsangebote viel erreichen. Also ich beziehe das aus meiner Beschäftigung mit Evaluation von Schulen. Das hat mich forschungsmäßig über einige Jahre sehr interessiert. In Baden-Württemberg gab es auch Schulinspektionen vor 5-6 Jahren. Das hat man dann wieder eingestellt. Und es nützt wenig, den Schulen zu sagen, ihr seid gut, mittel oder schlecht, sondern man muss ihnen sagen, hier und da gibt es Defizite und ihr könnt jetzt Folgendes machen oder wir haben für euch folgendes Angebot. Also man muss sozusagen Points for Action identifizieren. Also was soll da jetzt geschehen? Und ich glaube, das ist hier bei den Lehrenden zu wenig geschehen, dass man einfach sagt, hier sind eure Ergebnisse. Und die haben gesagt, ja, interessant, genauso wie letztes Jahr, das ist in Ordnung. Und wenn es in Ordnung ist, ist es ja auch in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es vielleicht nicht in Ordnung war und jetzt immer noch nicht in Ordnung ist. Ja, und da meine ich, sollte man auf Fakultätsebene also eher hoch aggregiert schauen, wo gibt es Felder, wo gibt es Defizite und welche Maßnahmen können wir anbieten, um das zu verbessern.
Das heißt, nicht nur sehen, sondern auch handeln in diesem Moment.
Ja, genau, mit konkreten Angeboten. In der Schule haben wir mit den Lehrern und Lehrerinnen damals Interviews durchgeführt und da sagte uns einer, wenn ich mich recht erinnere, was passiert, wenn nichts passiert, also wenn das keine Konsequenzen hat. Also und damit meine ich jetzt Konsequenzen im Sinne von positiven Konsequenzen, dann passiert nichts. Es gibt Systeme, da wird mit Sanktionen gearbeitet. Das ist aber absolut auch nicht hilfreich, weil das dazu führt, also in den Schulen jedenfalls, dass die Lehrer und Lehrerinnen den Evaluatoren eine schöne Show bieten und wenn sobald die weg sind, machen sie weiter wie bisher. Ja, das ist nicht das, was ich meine, sondern wirklich substanziell als Unterstützung gedacht.
Abschließend einfach mal die Frage, was wünschen Sie sich von der PH, was wünschen Sie sich von den Studierenden und was wünschen Sie sich von sich selbst?
Ja, gute Frage. Also ich fange mal mit den Studierenden an. Ich wünsche mir von den Studierenden Engagement. Ich wünsche mir, dass sie sich einbringen, in die Gremien, die dafür da sind. Ich bin wirklich an ihren Ideen interessiert und kann aber nur darauf eingehen, wenn ich sie weiß. Also deshalb mein Appell, bitte engagieren Sie sich in allen dafür möglichen und zur Verfügung stehenden Gremien. Für die Hochschule wünsche ich mir das, was ich in meinem Antrittsvortrag gesagt habe, das längerfristige Ziel wäre so etwas wie eine bildungswissenschaftliche Hochschule, also eine spezialisierte Hochschule mit einem Fokus auf Bildungswissenschaften, Fachdidaktik etc., Lehrerbildung plus Studiengänge wie zum Beispiel Gesundheitspädagogik, die wir haben, die auch in diesem Bereich Bildung und Erziehung gehören und dass wir da ein starkes Profil ausbilden und dass dem auch Rechnung getragen wird durch die Benennung Universität. Davon verspreche ich mir, das haben wir gerade diskutiert, eine Angleichung der Lehrämter auch. Ich glaube, es wird einfacher, gutes Personal zu rekrutieren. Drittmittelforschung könnte davon profitieren, internationale Kooperationen und so weiter. Das wäre das eine und für die Hochschulen. Das zweite wäre die Internationalisierung der Hochschule. Ich glaube, dass wir davon ebenfalls sehr profitieren können. Und da gibt es sehr viel. Da hat die PH Freiburg eine lange Tradition mit dem Europalehramt, mit bilingualen Studiengängen. Und ich denke, das ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Und das möchte ich weiter ausbauen und vor allem auch in der Forschung. Denn die Lehrenden, die sind am ehesten, glaube ich, damit zu locken und für eine Internationalisierung zu begeistern, wenn sie merken, das hilft mir auch in meiner Forschung. Also ich habe interessante Kontakte, ich habe die Möglichkeit, internationale Publikationen zu verfassen und so weiter. Ja, und für mich selbst wünsche ich mir, dass ich, also erstmal wünsche ich mir eine gute Einarbeitungszeit. Ich bin noch ganz am Anfang und ich hoffe, dass man mir genügend Zeit gibt, alles kennenzulernen und mich einzuarbeiten. Und ich bin gerade dabei, die unterschiedlichen Gruppen der Hochschule nicht kennenzulernen, aber deren Wünsche und Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen. Und das dauert halt eine Zeit. Und ich glaube aber, dass das sinnvoll ist, das am Anfang zu tun. Also die Zeit will ich mir nehmen und ich hoffe, dass ich die bekomme. Und ja, längerfristig erhoffe ich mir für mich selbst, dass ich diesen Job mit großer Freude machen werde, so wie ich ihn angefangen habe. Ich hoffe, dass das trägt und dass ich Erfahrungen machen werde, die mich weiter motivieren werden, das zu tun.
Dann hoffen wir, dass PH-Chef weiterhin gut Kurs nimmt, geführt durch Sie, und dass wir all diese besprochenen Ziele und Ideen verwirklichen können. Und ich hoffe, dass Sie noch einmal den Weg einmal in das PH-Radio finden werden. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, Herr Kotthoff.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.